Herzlich willkommen zum SBB-Podcast. Mein Name ist Daniela Mietke. Im SBB-Podcast sprechen wir über berufliche Bildung und Digitalisierung. Heute bin ich im Gespräch mit Evgenia Schöning. Ich freue mich auf Evgenia, die uns über den Fachbereich Sprache und Soziales, in dem sie arbeitet, erzählen wird und etwas auch zu ihrer Person natürlich zu erzählen hat. Ihr Rufname in Deutschland ist Jenny.
Ja.
Und das werden wir gleich mal thematisieren. Liebe Jenny, erzähl einmal, wer du bist und wie du zu dem Namen Jenny gekommen bist.
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, Daniela. Das ist eine tolle Gelegenheit, über viele interessante Themen zu sprechen zu meinem Namen. Das ist oft irritierend. Jenny entstand willkürlich. Mein voller Name ist Evgenia und im Russischen gibt es immer die volle Form und die Kurzform oder Sie- und Du-Form. Und die Kurzform von Evgenia ist Zhenya oder Zhenya, richtig ausgesprochen im Russischen. Und das kam bei meinen ersten Kollegen, als ich noch hier in Deutschland studiert habe und einen Kurs leiten sollte. Da taten sich die Teilnehmenden und auch die Kollegen ziemlich schwer mit dem Namen. Und dann haben sie gesagt, das klingt ja schon fast wie Jenny. Und dann haben die mich immer weiter Jenny genannt. Und so ist dann der Name an mir kleben geblieben. Und so kennt man mich als Jenny.
Genau. Und so wirst du ja auch hier in der SBB genannt. Also alle sprechen dich mit Jenny an. Insofern ist es immer interessant, wieso ein Spitzname auch entsteht. In dem Fall die Entstehungsgeschichte auch eine besondere ist. Du arbeitest bei uns im Fachbereich Sprache und Soziales, hast studiert in Russland Germanistik und Übersetzungswissenschaft und später in Hamburg auch nochmal Germanistik, Slawistik und Sprachlehrforschung. Also du hast einen relativ umfassenden Studienweg hinter dich gebracht. Erzähl doch mal erstmal zu der Zeit in Russland. Wie war das da?
Also ich war immer sehr interessiert und eigentlich zu interessiert und sehr begeistert für Sprachen. Und Deutsch war immer mein Lieblingsfach in der Schule. Und irgendwann stand das fest, ich möchte Germanistik studieren, ich möchte was mit der deutschen Sprache machen. Und dann habe ich angefangen, ein Studium an der Technischen Universität, in Perm. Und irgendwann konnte ich ziemlich gut Deutsch und war vielleicht dann eine unbeliebte Streberin und wurde immer mehr gefragt, ob ich bei internationalen Projekten, das war zu der Zeit auch sehr intensiv, die Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland, ob ich da auch als Übersetzerin, Dolmetscherin arbeiten möchte. Und so hatte ich immer mehr Kontakt mit der Sprache und irgendwann stellte ich fest, dass ich noch weitergehen möchte und noch mehr studieren möchte und vielleicht auch im Ausland.
Also für dich dann Ausland, aus Russland betrachtet. Jetzt bist du hier in Deutschland und du hast auch an der Universität Hamburg studiert ab 2004. Wie war der Sprung von einem Studium in Russland zu dem Studium hier in Hamburg?
Das war eine große Umstellung. In Russland herrschen noch die alten Gepflogenheiten, dass man in der Gruppe wie in der Schule mit einem Lehrer oder Professor lernt. Und in Deutschland musste man selbstständig forschen. Ich konnte ja noch damals zu damaliger Zeit war das möglich, noch auf Magister zu studieren. Das war ein wissenschaftliches Studium. Man musste viel forschen, viel selbstständig arbeiten. Und man konnte viel selbstständig machen und erreichen. Und das hat auch sehr viel Spaß gebracht, aber auch sehr, sehr viel Arbeit, weil als Nicht-Muttersprachler steht man vor einer Herausforderung, nicht nur fachlich hinterherzukommen, alles mitzubekommen und viel zu lernen, sondern auch sprachlich. Man verfasst auch wissenschaftliche Arbeiten in der Fremdsprache in dem Fall. Und das kostet einfach sehr, sehr viel Mühe.
Ich finde das immer sehr interessant, eben auch zu schauen, wie unterschiedlich gelehrt und gelernt wird, also wie du das gerade beschrieben hast. Und dann auch wiederum diesen Aspekt, den du benannt hast, dass man in einer fremden Sprache plötzlich auch wissenschaftlicher auftritt und sich Themen erarbeitet. Das ist eine große Herausforderung, die du da angenommen hast und die dir aber auch jetzt die Arbeit natürlich erleichtert, weil du dich viel besser in die Menschen hineinversetzen kannst, die bei uns im Fachbereich Sprache und Soziales auch unterstützt werden. Ich komme also zum Sprechen auf dein aktuelles Thema. Du bist tätig im Projekt Orientierung und Aktivierung für Migrantinnen und hast quasi Menschen vor dir, die zwar nicht bei uns ein Studium absolvieren, aber die eigentlich auch genau dieselben Lernschritte brauchen. Wie erlebst du das?
Richtig, also die Maßnahme, in der ich jetzt aktuell arbeite, heißt Orientierung und Aktivierung für Migranten. Das Ziel der Maßnahme ist, den Menschen zu helfen, sie dabei zu unterstützen, einen beruflichen Weg zu gehen oder erstmal den zu finden. Und mir hilft natürlich meine Erfahrung sehr gut, weil ich genau dasselbe oder vielleicht nicht dasselbe, aber ähnliche Schritte gehen musste und habe selber erlebt, wie das ist, vielleicht nicht alles zu verstehen und nicht gesehen zu werden, dass man sich beweisen muss, dass man viel lernen muss, dass man viel Energie investieren muss und dass man wichtig ist, und die Berufsziele und Berufswünsche auch wichtig sind und erreichbar sind.
Du hast sozusagen den Fokus auch gerade noch mal am Ende gesagt, also auch immer den Mut mitgeben, mit auf den Weg geben. Es ist wichtig, jeder ist wichtig, jeder einzeln ist wichtig. Ich würde gerne einmal das Thema ansprechen, wie man es schafft, den Einzelnen, das Individuum so stark dabei zu unterstützen, seinen oder ihren eigenen Weg auch zu finden. Also ich spreche auf Empathie an. Wie würdest du das in Worte fassen? Wir hatten in unserem Vorgespräch über interkulturelle Kompetenz gesprochen. Das ist ein alter Begriff, der heute nicht mehr so gut passt. Aber wie würdest du es ausdrücken?
Naja, interkulturelle Kompetenz sagt alles und nichts. Wir leben das. Also für uns ist das kein besonderer Begriff. Für uns bedeutet das, die Menschen zu verstehen, unsere Teilnehmenden da mitzunehmen, wo sie gerade stehen, aber auch ihren Hintergrund zu berücksichtigen, die kulturellen, religiösen Gepflogenheiten oder Traditionen zu verstehen, warum eine Person sich so verhält und die andere anders. Und gleichzeitig die Teilnehmenden nicht auf ihre Herkunft zu reduzieren, sondern sie als Mensch wahrzunehmen, wertschätzend, respektvoll und kommunizieren, ernst nehmen, fragen, Bedarfe ermitteln, vielleicht Wünsche und Ziele formulieren lassen, einfach einen Raum geben für ihre Wünsche und Interessen.
Was mir dabei gut gefällt, ist, dass du davon sprichst, ihr lebt das oder du lebst das. Es geht also nicht darum, einen Anspruch vor sich herzuschieben, sondern tatsächlich Werte auch aktiv zu verkörpern als Person im Umgang mit den Menschen, die vielleicht aus einem anderen Land kommen und hier einen neuen Weg für sich finden möchten. Also es geht um Respekt, Wertschätzung. Ja, ich glaube, das Thema kann man auch so stehen lassen, weil es leuchtet eben sehr ein. Es ist nicht der Anspruch, sondern es ist einfach eine Haltung.
Das ist eine Haltung. Und das leben wir aus und das funktioniert am besten. Und die Teilnehmer fühlen das, dass sie ernst genommen werden, dass sie respektiert werden. Und wir haben ein wunderbares Team und jeder Kollege, jeder Kollegin bringt ganz viele Kompetenzen mit, unter anderem auch diese besagte interkulturelle Kompetenz.
Vielen Dank. Jetzt nochmal auch zu deiner persönlichen Geschichte. Du hast in Russland bist du aufgewachsen und hast quasi eine russische Kultur, die du mit dir bringst. Du fühlst dich vielleicht dieser Kultur auch immer noch sehr zugehörig. Wie erzählst du doch bitte einfach auch in deinen Worten?
Ah, das wird immer schwieriger, je länger ich in Deutschland lebe, umso deutscher werde ich, ohne das zu wollen, ohne das auch bewerten zu wollen. Ich kommuniziere überwiegend in der deutschen Sprache. Ich arbeite in einem Unternehmen und kommuniziere auch auf Deutsch. Ich schreibe viel, immer mehr inzwischen. Es ist relativ schwierig, das zu beschreiben. Es ist eine Bereicherung. Da sind, manchmal sage ich, es schlagen zwei Herzen in meiner Seele. Mhm. Wenn ich in Russland bin, dann sage ich, ich bin zu Hause. Und wenn ich wieder nach Deutschland fahre, dann sage ich, ich fahre nach Hause. Mhm. Und meine Freunde fragen ja, wo bist du zu Hause? Ja, genau, wo genau? Russland oder Deutschland? Sie können mit der Formulierung nach Hause, zu Hause, das bei mir noch gar nicht so differenzieren und trennen. Das ist die Erfahrung, aus einem Land zu kommen und in einem anderen Land zu leben, die mir sehr hilft in meinem Beruf. Es ist aber auch Freude an beiden Kulturen, die man verbinden kann. Und das ist vielleicht eine Art von Integration, die gar nicht bedeutet, unbedingt jetzt sich so einzuleben und seine eigene Kultur und Herkunft zu vergessen, sondern man kann beides bewahren und in beiden Kulturen gut funktionieren und erfolgreich sein.
Mhm. Vielen Dank, Jenny. Wir könnten jetzt auch noch mal das Thema ansprechen. Du arbeitest ja in einem multikulturellen Team. Es gibt Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Ländern. Und du hast auch mir gesagt, dass du das als sehr große Bereicherung erlebst. Erzähl mal. Wie ist das?
Ja, zumal, erstmal sind das ganz tolle, sympathische, herzliche Menschen. Mit denen arbeitet man auch gerne, weil es Freude bereitet, die jeden Tag zu sehen, ihnen Hallo zu sagen, zu kommunizieren. Und man weiß, man bekommt immer Hilfe, wenn man Probleme hat. Wir tauschen uns auch intensiv aus. Die Erfahrungen, die jeder macht, sind wertvoll und wir bereichern uns dann gegenseitig durch die Gespräche und durch den Austausch. Wir haben ein sehr großes interkulturelles, multikulturelles Team und da sind erstmal Sprachkenntnisse vorhanden, über Italienisch, Japanisch, Russisch, Polnisch, Türkisch, Arabisch. Ganz, ganz große Mischung und tolle Mischung. Ich glaube, wir verstehen uns dann dadurch besser, weil wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sensibler mit unserer Zielgruppe umgehen können. Und wir verstehen vieles ohne Worte. Die Fragen oder die Themen oder die Sorgen der Teilnehmenden oder die Schwierigkeiten beim Lernen, die sie haben, verstehen wir schnell und können dann schnell eine Lösung finden. Ich glaube, das ist wieder so mit der interkulturellen Kompetenz. Das ist unser Alltag und unser Leben. Und das in Worte zu fassen, könnten wahrscheinlich unsere Teilnehmenden, die immer dankbar und froh sind und oft nach den Kursen noch vorbeikommen und sich bei den jeweiligen Kursleitern dann bedanken oder den Kontakt wieder aufnehmen wollen. Und das ist für uns die Anerkennung für unsere Arbeit.
Das hast du wirklich sehr schön gesagt. Gefällt mir richtig gut. Du hast mir in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass du eine hohe soziale Verantwortung selbst wahrnimmst, Menschen, die in Deutschland leben möchten, auch zu unterstützen und denen etwas auf den Weg zu bringen. Also du fühlst dich intrinsisch stark motiviert und hast ein Verantwortungsbewusstsein. Beschreib das doch bitte nochmal.
Ich denke, es liegt vor allem daran, dass wir mit Menschen arbeiten, die womöglich nur uns haben oder oft nicht so viele Ansprechpartner haben, außer Dozenten und Kursleiter. Und mit allen Problemen kommen sie dann erstmal zu uns. Und wir bekommen das als Erste mit, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn irgendwelche Sorgen da sind. Und man ist nicht nur ein Lehrer, der einfach den Stoff vermittelt, sondern man ist ein Mensch und nimmt den anderen Menschen auch ernst und versucht zu helfen und den erstmal aufzufangen. Und manchmal reicht das einfach zuzuhören und das Gefühl zu geben und das auch selbst zu fühlen, dass man nicht alleine ist. Mhm. Und das spielt schon eine Rolle, vor allem in Situationen wie mit der Corona. Wir wurden jetzt im Frühjahr letztes Jahres etwas überrascht und mussten schnell umswitchen auf andere Möglichkeiten, mit den Teilnehmenden zu kommunizieren. Und das war auch eine Prüfung für die Kompetenzen und die Möglichkeiten, den Kontakt mit den Teilnehmenden aufrechtzuerhalten, auch ohne sie täglich zu sehen.
Das können wir gleich noch mal vertiefen, das Thema digitale Kommunikation in Zeiten von Corona. Ich würde gerne noch mal das Thema Sprachkenntnisse und der Spracherwerb besprechen. Du hattest gesagt, natürlich ist die Sprache immer die Basis. Man kommt in ein neues Land und man muss eine neue Sprache kennenlernen und damit darüber sich ausdrücken lernen, um dann auch selbstbewusst und klar auftreten zu können. Also Basis für alles würdest du immer die Sprache auch einmal sehen?
Ich würde sagen schon. Das ist vor allem die Freiheit, die man erwirbt. Man kann in jeder Kommunikationssituation sich verständigen, vielleicht nicht perfekt, und das versuche ich auch den Teilnehmern, oder wir versuchen das den Teilnehmenden zu vermitteln. Man muss nicht perfekt sein, man muss in der Lage sein zu kommunizieren, weil in vielen Kulturen ist das üblich, erstmal alle Inhalte der Grammatik perfekt zu können und dann versuchen sie zu sprechen. Und das funktioniert nicht. Kommunikation ist erstmal verstanden zu werden und das zum Ausdruck zu bringen, was man sagen möchte. Und wir zeigen das auch im Unterricht. Sie erleben jeden Tag, die Teilnehmenden erleben jeden Tag kleine oder große Erfolge und freuen sich. Und das ist für die Motivation, weiterzulernen, besser zu lernen. Und
Also es geht nicht um grammatikalisch perfekte Formulierungen, sondern auch einfach um Sprechen, sich ausdrücken und im Erleben und Sprechen sich immer weiter verbessern und Richtig. Darüber dann seine Sprachkompetenzen zu erweitern.
Naja, und die Teilnehmenden haben natürlich auch ihre Ziele, ob sie vielleicht eine Ausbildung machen möchten oder einfach ein Sprachzertifikat für ihre Aufenthaltspapiere benötigen oder einfach sich sicher und selbstbewusst in Deutschland fühlen möchten.
Du hast ja gerade schon das Thema angesprochen, Corona, die Distanzen müssen leider erhöht werden, also die direkten persönlichen Kontakte müssen eingeschränkt werden. Insofern sind wir in der Lehre auch immer aufgefordert, die Lehre ein bisschen umzuswitchen. In Teilen heißt das bei uns, dass man auch in digitaler Kommunikation mit den Teilnehmenden steht. In deinen Kursen, hast du mir erzählt, habt ihr auch telefoniert natürlich, ihr habt gemailt, per E-Mail auch Unterrichtsmaterialien ausgeteilt und ihr habt auch Plattformen genutzt für den Unterricht. Beschreibt doch nochmal.
Ja, zunächst war das für uns wichtig, Kontakt aufrecht zu erhalten, den Teilnehmenden das Gefühl zu geben, Es ist nichts Schlimmes passiert, wir machen einfach weiter. Und so ein Gefühl der Normalität einfach zu vermitteln, das war auch eine Art der sozialen Verantwortung, dass man versuchte, die Teilnehmenden nicht einfach alleine zu lassen. Und das hat erstaunlicherweise super funktioniert. Die Kursleiter haben schnell Kontakt aufgenommen zu den Teilnehmenden, haben eine Chatgruppe gebildet über Signal und da lief die Kommunikation einfach nahtlos weiter, nur eben über die digitalen Kanäle. Und irgendwann verliert sich die Angst, dann haben die Teilnehmer einfach weiter mitgemacht. Und wir konnten zum Glück auch in den Sprachkursen, das war auch eine tolle Gelegenheit, ein Lernportal, das Lernportal von der VHS, eine ganz tolle Möglichkeit, den Unterricht nach unserem Plan einfach weiter durchzuführen und dann die Teilnehmenden gleichzeitig als Einzelpersonen zu betreuen und auch als Gruppe, als Klasse, dass diese Zusammengehörigkeit, wir gehören zu der Klasse, zu dem Kurs und wir machen zusammen weiter. Das war toll und es war auch nicht einfach. Ich weiß, dass die Kolleginnen in Alphabetisierungskursen da auch extrem viel Arbeit hatten, aber auch das hat funktioniert.
Die Herausforderung ist enorm, dass man vor Augen hat, dass man Menschen bindet über die digitale Kommunikation und sie trotzdem auch noch ein Zugehörigkeitsgefühl auch haben können. Das ist ja toll, wenn euch das gut gelungen ist. Sehr schön. Und gerade auch bei Sprache und Soziales wurde ja auch ein hybrider Lernraum geschaffen, wo zwei Räume miteinander verbunden wurden mit Kameras und mit einem Videokonferenzsystem, sodass auch das technisch ausprobiert wurde. Es gibt viele Settings, die man nutzen kann und ich glaube, wir haben alle gemeinsam weiter gelernt, welche digitalen Lernformen gut passen können und werden sie auch weiterentwickeln zusammen. Insofern sind wir da alle im gleichen Boot, würde ich sagen. Wir sind alle in einem Boot, ist die richtige Redewendung.
Ja, das stimmt. Und das digitale Lernen ist die Zukunft. Und jetzt ist eine gute Vorbereitung auch für uns als Kursleitende und auch für die Teilnehmenden mit Medien und vielen Möglichkeiten, sich vertraut zu machen. Und das macht ja auch Spaß. Das ist einfach, es eröffnet auch viele Möglichkeiten, die man in einem normalen, klassischen, analogen Unterricht vielleicht nicht hat. Man hat viel mehr Unterrichtsmaterialien, Videos, die man dann parallel mit einschalten kann. Schriftliche Aufgaben können auch sehr gut digital bewältigt werden. Und es ist auch eine Unterstützung für die Teilnehmer für die Zukunft, dass sie auch im beruflichen Alltag vielleicht irgendwann, auch wenn sie nicht mehr bei uns sind, nicht in unseren Kursen sind, dass sie auch vertraut sind mit den Themen und keine Angst haben.
Ja, ich finde das sehr umfassend so ausgedrückt und du hast sehr sympathisch erzählt, wie deine Haltung ist zu seiner Arbeit und auch wie du das erlebst. Die Prozesse, die du als Lehrende hast, aber auch die Teilnehmenden im Kurs erleben. Ich glaube, wir haben ein schönes Bild geben können. Wie ist es sozusagen, wenn man bei uns einen Kurs besucht im Fachbereich Sprache und Soziales und du stehst jetzt ein bisschen für das Team, obwohl ihr alle total unterschiedlich seid und wir werden ja eine kleine Serie machen, wir werden mehrere Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen lassen und den Fachbereich vorstellen, von dem ich natürlich weiß, dass er unglaublich bunt und vielseitig ist. Ja, möchtest du abschließend noch was sagen? Haben wir etwas nicht beleuchtet, was du da eigentlich gerne noch auch hier reinbringen möchtest?
Mir wird bestimmt wieder was einfallen, 2-3 Tage später. Und das ist oft so, das zeigen unsere Teilnehmenden auch, die ärgern sich dann nach der Prüfung zum Beispiel, die hätten etwas besser machen können. Das ist eine normale Situation für alle. Ich glaube, im Moment haben wir uns gut ausgetauscht und es gibt natürlich viele Themen, die wichtig sind. Ich wünsche einfach allen viel Freude am Arbeiten, so viel wie ich es habe. Und ich glaube, dass die Teilnehmer, die zu uns kommen, auch immer gut beraten und gut aufgehoben sind. Und wir machen unser Bestes und es funktioniert anscheinend auch ganz gut. Und wenn ein Teilnehmer nach einem Kurs wieder zu uns kommt und einen anderen Kurs, einen Folgekurs, ausgerechnet ausschließlich bei uns machen möchte, dann ist es, glaube ich, ein Kompliment und ein Beweis für eine sehr gute Arbeit.
Ja, definitiv, das würde ich auch so sehen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Jenny, für das total nette Gespräch. Es hat mich gefreut und ich freue mich auch auf ein Folgegespräch zu den Themen, die dir im Nachgang noch einfallen werden. Das können wir auf jeden Fall wieder aufgreifen. Ja, bleibt dran an unserem Kanal. Wir stellen euch unsere Kolleginnen und Kollegen vor, wir stellen Kooperationspartnerinnen vor und wir suchen uns regelmäßig Themen der beruflichen Bildung und der Digitalisierung, die es lohnenswert sind, sich anzuhören. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss.